Radiokolleg. Präsentiert von Andreas Maurer.
Die Themen heute: Menopause, Reset des Lebens sowie Fußball in der Musik. Am Beginn dieser Sendung wird es allerdings erstmal tierisch. Wenn man von Landflucht spricht, dann denkt man dabei für gewöhnlich an Menschen, die es vom Land in die Städte zieht. Doch auch Tiere tun das. Denn intensive, industriell betriebene Landwirtschaft überlässt ihnen immer weniger Naturräume. Zugleich tun sich in der Stadt immer mehr Nischen auf, die von Insekten, aber auch von größeren und wilderen Tieren besiedelt werden können. Und am Horizont tauchen auch noch völlig neue Tiere auf. Um all diese Aspekte geht es im vierten und letzten Teil unseres dieswöchigen Radiokollegs über die Geschichte der Mensch-Tier-Beziehungen von Richard Brehm.
So klingt es, wenn die Chicago Elevated durch die Stadt braust. Wie der Begriff Elevated im Namen schon nahelegt, handelt es sich bei dieser U-Bahn eigentlich um eine Hochbahn, die großteils auf Stelzen quer durch Chicago fährt. Entlang ihrer oberirdisch geführten Trasse sammeln sich gerne Tauben und Ratten, die dort aber auch regelmäßig durch herannahende Züge aufgeschreckt werden. Das haben Greifvögel mitbekommen, allen voran Rundschwanzsperber und die kleineren Eckschwanzsperber. Ihre Beute wird ihnen von der Chicago Elevated gewissermaßen am Tablett serviert. Artenschützer freut das, denn die waren wegen der Rundschwanzsperber und Eckschwanzsperber schon in Sorge. In der freien Wildbahn außerhalb der Städte ist deren Population nämlich bedrohlich am Schwinden. Erst seitdem sie ihr Lebens- und Jagdgebiet in die Stadt hinein erweitert haben, vermehren sie sich wieder stärker. Die Sperber in Chicago sind ein Beispiel für die Urbanisierung von Wildtieren. Ein Phänomen, das nicht neu, aber in letzter Zeit doch vermehrt zu beobachten ist. Peter Iwaniewicz, Biologe, Tierbuchautor und seit über 25 Jahren Verfasser einer überaus beliebten Tierkolumne in der Wiener Stadtzeitschrift Falter, kennt diesbezüglich noch weitere Beispiele.
Natürlich gibt es dann auch Anpassungen der Tierwelt an diese urbanen Lebensbedingungen. Man ist drauf gekommen, dass zum Beispiel manche Vogelarten die Zigarettenstummel aufsammeln und in ihre Nester einbauen, weil das Nikotin eine dort parasitenbekämpfende Wirkung hat. Man kennt das auch sonst von anderen Effekten, dass die Kohlmeisen und andere Vogelarten die Handygeräusche in ihre Gesänge einbauen, und das, denke ich mir, sind alles kleine Anpassungen urbaner Vögel, die zum Beispiel auch lauter singen als die in naturnahen Gebieten, weil sie eben gegen einen Autoverkehr und anderen städtischen Lärm ankämpfen müssen.
Wobei das mit der klaren und grundsätzlichen Trennung von Stadt und Land nicht so einfach sei, befindet die an der Akademie der Bildenden Künste in Wien lehrende Philosophin Elisabeth von Samsonow.
Also die Stadt gibt es eigentlich nicht. Die Stadt gibt es nicht. Die Stadt ist ja nicht wirklich und kann auch gar nicht wirklich aus der Natur herausgenommen werden. Die Stadt ist genauso Natur. Die besteht aus den aufgeworfenen Mineralien der Erde, sie besteht aus den klebrigen Innereien der Erde, den ganzen petrolischen Abkömmlingen und Derivaten, durch die Destillerien gejagtes Zeug, also alles, was die Erde hergibt, ist in den Städten. Also die Stadt ist auch eine Form der verdichteten Natur. Also die Stadt wird aus diesem Grund auch immer so instabil bleiben. Also sie wird immer wieder hergestellt werden müssen, sonst wird sie wieder zurückerobert.
Zu beobachten ist zugleich auch, dass Stadt und Land immer mehr miteinander verwachsen und immer stärker von einem gemeinsamen Netz umspannt werden. Nämlich dem Netz, dem weltumspannenden elektronischen Datennetz. Der Münchner Autor und Publizist Alexander Pscherer, der sich schwerpunktmäßig mit Fragen der Technikphilosophie beschäftigt, hat dafür, in Anlehnung an das Internet der Dinge, den Begriff Internet der Tiere kreiert. So wie man in absehbarer Zukunft beim Internet der Dinge eine Vielzahl an Geräten und Produkten mit Sensoren ausstatten wird, so wird man das, so Pscherer, auch im Tierreich tun. Etwas, das erst durch die technischen Fortschritte und Durchbrüche der letzten Jahre überhaupt möglich geworden ist.
Das Problem war, dass diese Sensoren klein sein müssen und leistungsstark. Und vom Energiespeicher her, man kann ja nicht einen Vogel hinterherfliegen und die Batterie aufladen. Also gab es technische Probleme, die mit der Miniaturisierung und mit der Leistungsfähigkeit zusammenhängen und mit Batterietechnik. Die sind auch nicht gelöst, aber die sind schon auf einem sehr hohen technischen Level angekommen. Und seitdem dieses Level erreicht wurde, werden diese Sender flächendeckend eingesetzt bei Säugetieren, bei Fischen, bei Insekten, bei Tieren im Wasser zu Lande und in der Luft.
Scherer arbeitet bei seinen Recherchen zum Thema eng mit dem Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell am Bodensee zusammen. Von dort geht der wissenschaftliche Impuls aus, durch ein Internet der Tiere viel mehr über das Verhalten der Tiere und auch die Vorgänge in ihrem Körperinneren in Erfahrung zu bringen.
Wir denken immer, wir kennen die Tierwelt, wir kennen sie nicht. Also ich denke mal, so 5% des Lebens in der Wildbahn ist bekannt, also sehr, sehr wenig. Und das, was man gesehen hat, hat man dann natürlich hypostasiert und abstrahiert und gesagt, so okay, die Tiere machen das und das. Bei Tieren, die sich stationär verhalten, mag das noch angehen. Vielleicht kommt man da tatsächlich auf relevante Ergebnisse bei Tieren, die migrieren, also die große Strecken zurücklegen, Vögel, die ziehen, war das immer ein riesiges Problem. Und der Vogelzug ist ja in der Tat eines der ungelösten Probleme der Wissenschaft. Und da sieht man jetzt schon den Nutzen dieses Internets der Tiere, wenn man es schafft, ein virtuelles Abbild eines Tierindividuums in einer Datenbank zu hinterlegen oder in einer grafischen Struktur oder wie auch immer und die Bewegung als auch die körperlichen Vorgänge zu reproduzieren zu können, bleibt man dem Tier auf der Spur.
Die Vision von Alexander Pscherer und dem Max-Planck-Institut ist eine flächendeckende sensorische Ausstattung und elektronische Vernetzung. Nicht aller Lebewesen, aber doch einer ausreichend großen Zahl. Und das Sammeln der Daten und Monitoring via Satelliten im All. In Ansätzen existiert das bereits. Durchaus auch verbunden mit einem unmittelbaren praktischen Nutzen.
Es werden aber auch in Amerika sehr viel Haie oder weiße Haie mit diesen Sendern ausgestattet, um zum Beispiel auch eine Idee, die man relativ schnell ausprobiert hat, um Badende zu warnen. Also man konnte dann sehen, wie diese Peilsender sich sozusagen dem Strand näherten und dann wurden Tweets abgesetzt oder SMS an den Strand geschickt. Also es wurden die verschiedensten Dinge schon ausprobiert. Im Kern ist es aber eine Technologie, die dazu dienen soll, Migration zu verstehen. Das ist sozusagen der Grundgedanke, der dahinter steht. Was passiert? Also nicht ganz ohne Berührung mit menschlicher Migration, weil Migration ist nicht nur ein Faktum oder ein Problem oder wie auch immer der gegenwärtigen menschlichen Gesellschaft, sondern die Tiere migrieren auch häufiger als früher. Es gibt zunächst mal den klassischen Vogelzug, aber durch den Klimawandel, durch Veränderungen von Territorien sind die Tiere viel stärker in Bewegung als früher.
Das Internet der Tiere bringt ein Paradoxon mit sich, das der Sichtbarmachung. Einerseits ist es gut, wenn Tiere vermehrt auf dem Radar der Menschen auftauchen und so ihre Existenz und auch ihre Existenznöte überhaupt erst wahrgenommen werden können. Auf der anderen Seite setzt die völlige Transparenz durch Technik das für Tiere so wichtige Prinzip der Tarnung außer Kraft.
Tiere verstecken sich, wenn Gefahr besteht. Und Verstecken ist nicht Transparenz. Das ist natürlich ein Überlebenskriterium für sie. Allerdings kann man auch ganz klar sagen, dass eine gewisse Transparenzmachung des Standortes auch denjenigen, der diesem Tier vielleicht an den Kragen will, transparent macht.
Internet der Tiere könnte uns in Zukunft helfen, den hohen Grad der Vernetztheit von Tierwelt, Pflanzenwelt und Menschenwelt zu erfassen. Wir könnten so besser und vielleicht auch schon im Voraus verstehen, was es bedeutet, wenn eine Tierart aus einer Nahrungskette verschwindet und damit eine Kettenreaktion in Gang kommt, bei der dann ganze Ökosysteme ins Wanken geraten. Wie wertvoll aber auch schon eine einzelne Tier- oder Insektenart sein kann, das erläutert der Wiener Biologe Peter Iwaniewicz an folgendem Beispiel.
Bis in die 1980er Jahre waren Tomaten und Paprika eigentlich relativ teures Gemüse. Und das hat den einfachen Grund, dass diese beiden Pflanzen sogenannte Vibrationsbestäuber sind. Das heißt, sie werden von Insekten bestäubt, die auch aufgrund ihrer Körpergröße, ihrer Saugrüssellänge in diese Blüten hineinkommen und eben auch mit ihrem Gewicht es schaffen, den Pollen auf ihren Pelz zu übertragen. Und die Bienen können das nicht. Und deswegen war bis dahin zum Beispiel die ganze Glashauskultur dieser Tomaten nur möglich, wenn man mit eigenen Maschinen diese Pflanzen, diese Blüten bestäubt hat. Und das hat ungefähr $10,000 pro Hektar gekostet im Glashaus. Und erst als ein belgischer Arzt und Entomologe draufkam, wie man die dunkle Erdhummel, die eben diese Pflanzen bestäuben kann, züchten und sogar weltweit verschicken kann in kleinen Packungen, ist diese ganze Glashauskultur erst so globalisiert worden und möglich geworden und hat natürlich auch diese billigen Preise ermöglicht.
Außerhalb der Glashäuser tritt immer häufiger das Problem auf, dass die Bienen wegsterben und etwa in China die Obstbäume dann aufwendig mit der Hand bestäubt werden müssen.
Das kleine Plastikgefäß war gefüllt mit dem luftigen, leichten Gold der Pollen, das zu Beginn des Tages exakt abgewogen und an uns verteilt wurde. Jede Arbeiterin erhielt genau die gleiche Menge. Nahezu schwerelos versuchte ich, unsichtbar kleine Mengen zu entnehmen und in den Bäumen zu verteilen. Jede einzelne Blüte sollte mit dem kleinen Pinsel bestäubt werden, der aus eigens zu diesem Zweck erforschten Hühnerfedern hergestellt worden war.
Diese düstere Beschreibung einer Welt ohne Bienen stammt aus dem Roman »Die Geschichte der Bienen« von Maya Lunde. Hier sind es Arbeiterinnen in Menschengestalt, die ausschwärmen, um die Bäume zu bestäuben und sie damit überhaupt zum Blühen bringen zu können.
Heute war ich auf Feld 748 eingesetzt. Wie viele es insgesamt waren, wusste ich nicht. Aber meine Gruppe war eine von Hunderten. In unseren beigefarbenen Arbeitsanzügen glichen wir einander wie die Bäume und hingen bei der Arbeit so dicht beieinander wie deren Blüten. Niemals allein, immer zu einer Traube gedrängt. Ob hier oben in den Bäumen oder unten entlang des Pfades, wenn wir von einem Feld zum nächsten zogen. Nur in unseren kleinen Wohnungen hatten wir einige Stunden am Tag für uns. Das übrige Leben fand hier draußen statt.
Auch wenn eine Welt ohne Bienen unser Vorstellungsvermögen übersteigt. Peter Iwaniewicz weiß, welche konkreten Kosten damit verbunden wären.
Und dieser Bestäubungswert, den kann man sozusagen auch monetarisieren, um nur eine Vorstellung zu bekommen. Und der wurde, das sind natürlich jetzt sehr abstrakte Zahlen, aber weltweit mit 700 Milliarden Dollar berechnet. Würde das durch menschliche Arbeitskraft erledigt werden müssen, was heute in der agrarischen Produktion von Insekten gemacht wird.
Alle Bienen sind gestorben. Wir kennen die Ursache immer noch nicht. Die Bienen sind, wie Sie wissen, sehr wichtig. Alle ADIs tun eigentlich genau dasselbe, was Sie getan haben. Sie sind solarbetrieben, sie brauchen kein Nektar, aber bestäuben Blumen auf dieselbe Weise.
Ein Ausschnitt aus der britischen Science-Fiction-Fernsehserie Black Mirror. In der Episode Von allen gehasst spielen Roboterbienen eine Hauptrolle. So sehr Science-Fiction sind solche Roboterbienen, also eigentlich Drohnen im Miniaturformat, allerdings gar nicht. Vor allem in den USA wird mit Hochdruck an ihrer Entwicklung gearbeitet, sowohl im militärischen wie im landwirtschaftlichen Bereich. Peter Iwaniewicz glaubt allerdings nicht, dass diese Roboterbienen bald schon ausschwärmen werden.
Es gibt ein schönes Zitat: Jeder Mensch kann eine Fliege mit der Hand erschlagen, aber der klügste Professor kann keine Fliege erzeugen. Und da sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, auch in einer Kosten- und Nutzenrechnung, was kostet eine wie auch immer ausgestattete Flugdrohne in der ganzen Wertschöpfungskette von der Arbeit der seltenen Erden, diese zu gewinnen bis hin zur Erzeugung, der Softwaresteuerung etc. im Vergleich dazu, was es kostet, dass ich ein Insekt fortpflanzen kann. Und da sind wir immer noch Lichtjahre entfernt, nur in die Nähe dessen zu kommen.
Die Vision von künstlichen Bienen ist nicht neu. Der deutsche Schriftsteller Ernst Jünger hat sie bereits 1957 zum Gegenstand seines Zukunftsromans »Gläserne Bienen« gemacht. Jünger, ein ausgebildeter Zoologe und passionierter Käfersammler, machte sich Zeit seines langen Lebens, er wurde 102 Jahre alt, Gedanken über das Verhältnis von Mensch und Tier. Schon in seinem Ende der 1920er Jahre verfassten Werk »Das abenteuerliche Herz« hatte er seiner Leserschaft den nachfolgenden eindringlichen Rat gegeben.
Betrachte das Tier als ob es ein Mensch wäre, und den Menschen als ein besonderes Tier. Betrachte das Leben als einen Traum unter tausend Träumen und jeden Traum als einen besonderen Aufschluss der Wirklichkeit. Dies alles vermagst du, wenn du über den magischen Schlüssel verfügst.
In seinem 1990 erschienenen Alterswerk »Die Schere« schrieb Jünger dann:
»Ich entsinne mich, vor einigen Jahren gelesen zu haben, dass es gelungen sei, einem Hunde einen neuen Kopf aufzusetzen. Die Nachricht kam aus Russland. Das Experiment wurde als Pioniertat begrüßt. In der Tat gehen Versuche an Tieren dem menschlichen Wagnis voraus. Auch der erste Kosmonaut war ein mit Instrumenten bestückter Hund. Glückt es, oder besser gesagt, gelingt es, einem Hunde einen neuen Kopf aufzusetzen, warum dann nicht auch einen ganz anderen, etwa den einer Katze oder eines Krokodils? Nun müssten tiefere Verwandtschaften berufen werden. Die Chirurgie reicht dazu nicht aus. Das ginge dann weiter bis zu Daphne, die in einen Baum verwandelt, Wurzeln und Zweige treibt. Alles scheint möglich. Was ist erlaubt? In den Denkhütten ist noch kein gültiges Urteil darüber gefällt.
Die Vorstellung, dass in Zukunft Mischwesen aus Mensch und Tier entstehen könnten, schreckte Jünger dabei allerdings nicht. Im Gegenteil.
Große Verwandtschaften waren schon den frühen Jägern bekannt. Glaubwürdige Bilder erhielten sich durch die Jahrtausende. So die Kentauren, die Sphinxe, die Götter mit Tierköpfen. Es ist ein Verdienst der Surrealisten, dass sie die Anschauung hier wieder auf die Spur setzten.
In seinem Spätwerk hat Ernst Jünger auch gerne den Begriff der Erdrevolution verwendet. Wie die konkret aussehen könnte, hat sich ein anderer deutscher Schriftsteller in schillernden Details ausgemalt, Dietmar Dart. In seinem 2008 erschienenen Roman »Die Abschaffung der Arten« erzählt er von der
»größten Explosion im terrestrischen genetischen Gesamtmaterial seit dem Kambrium«.
Diese Revolution oder Befreiung, wie Dietmar Dart sie nennt, hebt die bisherigen Unterschiede der Gattungen auf und mischt die Fähigkeiten und Eigenheiten von Menschen und Tieren wild durcheinander.
Der Name Pferd zum Beispiel bezeichnete natürlich nicht dieselbe Sorte Wesen wie vor der Befreiung, sondern der neue Pferdekopf wies so gut wie jedes andere Haupt, jedes anderen Geschöpfs, das Sprache hatte, Hominidenzüge auf. Die Unterscheidungen zwischen den echten Spezies aber waren, da jedes Geschöpf nur mehr nach seiner je eigenen Art schlug und nahezu alle mit allen anderen Nachkommen zeugen konnten, ebenso sinnlos geworden wie die Unterscheidungen zwischen den Menschenrassen.
Dietmar Darts wilde Zukunftsfantasie kulminiert sogar in der Vorstellung, dass jedes Lebewesen hinkünftig frei und fluide zwischen den verschiedenen Gattungen und Arten hin und her wechseln kann.
Lebt, als ob ihr auf einer neuen Erde lebtet, die einen neuen Himmel vorhat.
Seine alte Weisung sollte der Löwe selbst, hieß es, bis zum Exzess befolgt haben.
Er ist,
behauptete eine Technikerin, die seit anderthalb Jahrhunderten unter Izquierda diente,
in den ersten Jahren nach der Befreiung mehrmals wöchentlich von einer Tierart zur anderen übergetreten.
Was im Roman beschrieben wird, könnte sich in einer fernen Zukunft vielleicht einmal zutragen, ist somit reine Zukunftsmusik. Die unmittelbar bevorstehende Zukunft klingt in jedem Fall anders, nämlich so. Das Stampfen, das Sie da hören, kommt von den Beinen großer, metallener Roboterhunde. Gebaut hat sie das amerikanische Techniklabor Boston Dynamics, das sich auf die Erschaffung und Konstruktion technischer Tiere spezialisiert hat. Mit Hilfe modernster Maschinentechnik und künstlicher Intelligenz werden dort wilde Tiere und ihre Kräfte und Fertigkeiten nachgebaut. Was sehr beeindruckend, aber auch bedrohlich wirkt. Ein anderes sich aktuell auftuendes und rasch expandierendes Feld sind gentechnisch veränderte Tiere. Auch sie sind technische Tiere, weil es sich bei ihnen de facto um Fleisch und Blut gewordene Baupläne handelt. Der Schweizer Philosoph Markus Wild, der sich intensiv mit Fragen der Tierphilosophie und Tierethik auseinandersetzt, meint dazu:
In gewisser Weise ist diese Vision ja schon realisiert, die Mastschwein, ja, das neue Zitzen hat, das größere Wurfgrößen hat und das mehr Fleisch abliefert. Und das kann man einfach weitertreiben. Da finde ich es aber ganz wichtig, dass wir uns nicht nur in diesen technischen Science-Fiction-Fantasien verlieren, sondern auch überlegen, was das genau ethisch heißt. Weil da kommt man ja nicht einfach so hin durch Freiluftversuche, sondern man muss Tiere manipulieren, bis man dahin kommt. Und das ist eine gesellschaftlich wichtige Frage, ob wir es zulassen sollen, dass Tiere auf diese Weise manipuliert sind.
Geforscht wird aktuell auch am sogenannten Laborfleisch. Schon in ein paar Jahren möchten findige Startups und auch große Unternehmen Fleisch anbieten, das von keinem Körper mehr stammt und dessen Produktion auch kein körperliches Leid mehr verursacht. Ein Ausweg aus dem ethischen Problem der Massentierhaltung und Massentiertötung?
Also ich finde das als Perspektive wahnsinnig interessant. Das muss man dringend weiterverfolgen. Wo man vorsichtig sein muss, ist, dass man sozusagen auf eine Lösung setzt. Ich glaube, was ganz wichtig ist, und da geben die Daten eigentlich nur eine Antwort, so wie wir jetzt mit Tieren umgehen, das geht ethisch und vor allem was die Umwelt anbelangt nicht weiter. Also wir müssen die Tierproduktion wahnsinnig reduzieren. Und der Standard muss, glaube ich, sein, gibt es die Option einer nachhaltigen, pflanzenbasierten Landwirtschaft, die alle Leute ernähren kann? Dahin muss die Forschung. Und da ist dieses Laborfleisch ein Teil davon.
Es könnte sein, dass wir an einem Wendepunkt im Verhältnis von Mensch und Tier stehen. Dafür sprechen die sich verändernden Ernährungsgewohnheiten vieler Menschen. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die vielen Tieren ein hohes Maß an Intelligenz und Leidensfähigkeit attestieren. Und ein wachsendes Bewusstsein und auch Erschrecken darüber, wie sehr der Mensch in Geschichte und vor allem Gegenwart die Natur- und Tierwelt unterjocht und transformiert hat. Stichwort Anthropozän.
Dieses Wort vom Anthropozän, ja, dass eigentlich die ganze Erde seit ungefähr 200 Jahren unter dem Einfluss des Menschen steht. Also wir verändern eigentlich die ganze Zeit die ganze Natur. Wir stellen Tiere her, wir manipulieren sie für die Nahrungsproduktion. Und diese Natur-Kultur-Grenze, die ist enorm stark verschwommen. Der größte Bestandteil an Tieren sind eigentlich heute künstlich hergestellte Tiere. Ja, die haben sozusagen die Wildtiere überholt, was die Masse anbelangt. Und das ist schon eine erstaunlich anderes Verhältnis, dass sie eine Ressource sind wie Erdöl oder wie Wasser.
Auch wenn sich im Hinblick auf die Tiere und ihre Lebensrechte ein neues Bewusstsein und eine neue Sensibilität herausbilden, ein Zurück zu einem Natur- oder Urzustand wird es nicht geben. Im Gegenteil, unser Verhältnis zu Tieren wird vermutlich noch viel stärker von Technik geprägt sein. Und Tiere werden davon vermutlich auch profitieren.
Ich glaube, man muss einfach verhindern, dass man Technik und Natur als einen existenziellen Widerspruch sieht, sondern man muss erkennen, dass in der menschlichen Zivilisationsgeschichte es immer wieder so paradoxe, disruptive Umschläge gab, wo Technik und Natur Symbiosen eingehen.
Und nicht zuletzt, Tiere sind die engsten und längst dienenden Weggefährten der Menschen, die uns auch immer wieder dabei helfen zu erkennen und zu verstehen, was es heißt, Mensch zu sein. Oder wie es der Wiener Philosoph Fahim Amir ausdrückt,
wir spiegeln uns ständig in Tieren, weil keinem Menschen ist das Tierliche ganz fremd und es gibt auch kein Tier, das nicht ein bisschen etwas Menschliches hat. Die Frage, die sich natürlich stellt, in welchem Spiegel betrachten wir jetzt die Tiere und uns selbst?
Das war der vierte und letzte Teil eines Radiokollegs über das Verhältnis von Mensch und Tier. Gestaltung Richard Brehm. Gesprochen haben Michael Köppel, Amy Rehburg und der Autor. Nicht nur unser Blick auf Tiere verändert sich nach diesem Radiokolleg vielleicht, sondern auch der Blick auf uns selbst. In den nächsten Minuten geht es nämlich um einen Lebensabschnitt, der viele Frauen vor Herausforderungen stellt. Die Menopause schlägt sich auf die Stimmung. Erschöpfung und chronische Überforderung können die Folge sein. Doch es gibt auch positive Aspekte. Viele Frauen finden gerade nach der Menopause zu sich selbst und einem Leben jenseits der Anforderungen der Leistungsgesellschaft. Sabine Nicolai über den Reset des Lebens.
Die Lebensveränderung in der Menopause finde ich sehr spannend.
Silvia Chani-Grafelmann, Gynäkologin und Ärztin für traditionelle chinesische Medizin.
diese hohe Östrogendosen, die uns die Natur durch den Zyklus beschert mit Eisprung und so weiter, die sind dafür da, damit wir mehr Fürsorge entwickeln im Bereich Familie, die evolutionstechnisch absolut Sinn macht. Und mit dem Wegfall dieser hohen Östrogendosen habe ich das Gefühl, dass da neue Kräfte frei werden. Ich habe die Erfahrung, dass da ganz gezielte neue Energien freigesetzt werden und Frauen sich sehr stark in eine Richtung entwickeln können, die ich ganz spannend und sehr positiv erlebe in meinem Umfeld, wo ich eine sehr positive Persönlichkeitsentwicklung, eine Stärke erlebe, die mir Hoffnung macht für diesen Lebensabschnitt.
Rettet die Wale und stürzt das System und trennt euren Müll, denn viel Mist ist nicht schön. Vergeudet eure Jugend und sagt nicht Neger und nicht Tusch und seid ihr eures Lebens müde, legt Hand an euch und macht Schluss.
In den Wechseljahren passiert viel, aber nichts davon ist ein Grund für Suizidgedanken. Die Wechseljahre sind eine Zeit der Veränderungen, eben des Wechsels oder, wie auch diese Sendereihe betitelt ist, ein Reset des Lebens. Kein Grund zu verzweifeln, aber eine Phase des Aufbruchs. Zunächst aber bringt der Wechsel starke körperliche Veränderungen. Sie können ärgerlich sein oder als Chance wahrgenommen werden.
Das ist eben sowieso typisch, zwischen 40 und 80 nimmt die Muskelmasse um die Hälfte ab. Das heißt, wenn ich nichts für meine Muskeln tue, werden die weniger. Und es ist schwieriger, an der Silhouette etwas zu ändern, weil das Fett, auch wenn ich viel Sport mache, schlechter verbrennt.
Besonders ärgerlich in dieser Zeit, das Fett sammelt sich an bestimmten Stellen. Der Busen kann um eine oder sogar zwei Körbchengrößen wachsen. Der Speck polstert die Hüften auf und legt sich wie bei Männern auch an den Bauch. Das ist neu und hat mit dem hormonellen Gleichgewicht im Körper zu tun.
Der Grund für die Gewichtszunahme ist das männliche Hormon Testosteron. Testosteron ist im weiblichen Körper immer vorhanden, jedoch in geringerem Ausmaß als Östrogen. Wenn in der Menopause die Östrogenproduktion nachlässt, verschiebt sich das Gleichgewicht im Körper Richtung Testosteron. Es ist nicht mehr Testosteron vorhanden, aber das Verhältnis ist ein anderes. Frauen leiden nun vermehrt an allem, was auch Männern zu schaffen macht. Der Blutdruck kann steigen, das Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, wird höher und der Bauch wächst durch das Fett, das sich rund um die inneren Organe anlegt.
Die Muskeln sind die, die im Stoffwechsel Kalorien verbrennen. Das heißt, wenn ich gleichmäßig weiter esse, meine Muskelmasse wird weniger, weil ich mich nicht besonders um sie kümmere, dann wird meine Silhouette runder, weil ich mehr Fettgewebe einlagere.
Das ist keine gute Nachricht, aber sie soll uns nicht entmutigen, sagt die Frauenärztin Silvia Czani-Grafelmann. Der Schlüssel zu einem zufriedenen Leben ist Lifestyle-Modifikation, zu Deutsch Umstellung der Lebensweise.
Nummer eins ist Bewegung. Dreimal die Woche 30 Minuten Herz-Kreislauf- und Krafttraining werden von der WHO empfohlen. Und was besonders in der Menopause noch dazu kommt, die Erhaltung und Zuwendung unserer Muskelmasse. Das heißt, Krafttraining ist ab 45 wichtig. Es muss nicht lange sein, es kann auch eine tägliche Routine sein von 15 Minuten. Für unsere Knochengesundheit und skeletale Gesundheit und auch Stoffwechsel.
Das Krafttraining ist auch wichtig, um die Knochendichte zu erhalten, sagt Silvia Czani-Grafelmann, da durch das Absinken des Östrogenspiegels das Knochenwachstum stark begrenzt wird. Die Folge sind Erkrankungen wie Osteopenie oder Osteoporose. Die Wahrscheinlichkeit für Knochenbrüche steigt. Wichtig sei daher auch, ausreichend Kalzium und Vitamin D3 zu sich zu nehmen.
Das Zweite, was wir gut tun können, ist ernährungsmäßig uns einzustellen. Ebenfalls schon ab 45 empfehle ich, ein besonderes Augenmerk auf Proteinzufuhr zu legen, und zwar was unsere Ernährung betrifft. Ich spreche nicht von irgendwelchen Zusätzen, sondern einfach das Essen, was wir essen, dass wir darauf schauen, dass wir bei jeder Mahlzeit eine Handfläche voll Proteinquelle zu uns nehmen. Und diese Proteinquellen können optimalerweise saisonal, regional sein, die können pflanzlich sein.
Hülsenfrüchte, Milchprodukte, gelegentlich ein Stück Fleisch, vor allem aber pflanzliche Proteine aus Soja seien sehr zu empfehlen, sagt die Gynäkologin Silvia Czani-Grafelmann. Denn diese enthalten Isoflavone, Phytohormone, die die Wechseljahre erleichtern.
Phytoöstrogene sind ein wunderbarer Schutz für unser Herz-Kreislauf-System und sie helfen uns auch im Östrogenstoffwechsel als Beschützer vor Brustkrebs. Die beeinflussen positiv den Östrogenstoffwechsel. Das gilt für Phytoöstrogene genauso wie für Vitamin D und eben Soja.
Und dann kann man einige Routinen zurücklassen und ein bisschen Verrücktheit ins Leben bringen.
Kann ja auch positiv sein, dass man einfach keine Regeln mehr hat, dass man viel freier ist, dass man nicht über Kontrazeption, also über eine Verhütung nachdenken muss. Ja, es kann ja auch eine Befreiung sein. Das Kraftwerk arbeitet einfach anders. Und vor allem, man darf nicht übersehen, obwohl die Eierstöcke kleiner werden, eine Restaktivität besteht auf jeden Fall.
Sidika Kalinjaprak, Gynäkologin und Urologin, findet tröstliche und ermutigende Worte für Frauen, die unter den Wechseljahren leiden. Das Leben ist nicht zu Ende. Zu Ende gehen nur Tätigkeiten und Umstände, die mit der Reproduktion zu tun haben. Der Rest kann Freiheit sein. Neuorientierung, Weiterbildung, Reisen, Freundschaften, jedenfalls ein bewusster und bewusst zukunftsorientierter Umgang mit dieser Lebensphase.
Es ist immer die Sichtweise auf Dinge. Natürlich muss man bedenken, wie eine Frau das fühlt. Ich kann nicht sagen, okay, das ist keine Belastung für die Frau. Wenn das eben für sie belastend ist, muss man auch darauf eingehen und eben verschiedene Therapieansätze auch mit der Patientin besprechen. Aber es ist nicht so, dass man sagt, okay, jetzt ist das Leben aus, das Kraftwerk steht still und jetzt bist du keine Frau mehr. Weil man ist ja so lange Frau, wie man sich selber eben als Frau empfindet.
Das klingt alles sehr positiv. Doch was tun mit dem leidigen Thema des sogenannten Libido-Verlusts bzw. gegen die Schmerzen beim Geschlechtsverkehr?
Wenn die Frauen zu mir kommen, ist ja oft wirklich schon ein sehr langer und großer Leidensdruck.
Sagt die Fachärztin für Psychiatrie und Sexualmedizin Esther Pertusini. Sie ist außerdem Psychotherapeutin vor allem im Bereich Traumatherapie. Derzeit absolviert sie eine Ausbildung für Sexualtherapie im Fach emotionsfokussierte Paartherapie und für Sexological Bodywork. Eine körperpsychotherapeutische Therapiemethode, die sich mit Sexualität und dem körperlichen Empfinden beschäftigt. Esther Pertusini hat in ihrer jahrelangen therapeutischen Praxis oft die erschütternde Erfahrung gemacht, dass sich Frauen, die zu ihr kommen,
sehr insuffizient fühlen, nicht schön genug, nicht sexy genug, nicht erregbar genug. Also auch die eigene Lustlosigkeit macht unglaubliche Schuldgefühle und ist sehr schambehaftet. Da geht es ja oft darum, zu gefallen und für den oder die Partnerin attraktiver zu werden. Ein wichtiges Thema ist, was macht Attraktion denn aus und Anziehung?
Immer wieder begegnen Esther Pertusini Frauen, die sich die Brüste haben operieren lassen, damit sie ihrem Mann weiterhin oder wieder gefallen. Ein massiver Eingriff, der oft nicht den gewünschten Erfolg zeigt. Denn Sexualität, Liebe und Beziehung leben ja nicht von Äußerlichkeiten, sondern sind sehr vielfältig und komplex. In unserer Gesellschaft wird das Bedürfnis nach Nähe und Zärtlichkeit jedoch meist mit Sexualität gleichgesetzt.
In dem Miteinander mit einem Partner oder geliebten Menschen Wo geht es um emotionale Prozesse? Ja, wo geht es um Nähe? Wo geht es um Intimität? Wo geht es um Berührung, losgelöst von Sexualität? Unser Bedürfnis nach Berührung und berührt werden ist ein anderes wie das nach sexueller Aktivität. Und in unserer Gesellschaft und in ganz vielen Beziehungen ist das aber immer vermischt, sodass Berührung immer nur im Doppelpack mit Sex daherkommt. Und das ist ein fatales Problem.
Solche Erwartungshaltungen führen zu großem Druck auf Frauen, die während der Wechseljahre und nach der Menopause stark damit beschäftigt sind, die veränderten Bedürfnisse ihres Körpers kennenzulernen. Sie müssen ein neues Körpergefühl entwickeln und sich selbst in dieser Lebensphase annehmen. Berührung und körperliche Nähe müssen nicht unbedingt etwas mit Sexualität zu tun haben, sagt Esther Pertusini, schon gar nicht genitaler Sexualität. Doch in unserer Gesellschaft mangelt es an echter, tief empfundener Verbundenheit und Nähe.
Und nehmt euch an den Händen und macht Liebe jeden Tag und rettet die Wale.
Ich ärgere mich so wahnsinnig, wenn ich in irgendwelchen Zeitungen zum Beispiel lese, die Lustlosigkeit der Frau. Vielleicht bekommen viele Frauen einfach nicht das, was sie brauchen, um wieder in ihre Lust zu kommen. Und das ist, glaube ich, in vielen heterosexuellen Beziehungen im Alltag wirklich ein Thema. Es wird keine Nähe gelebt, es wird keine Intimität gelebt. Es gibt ganz wenig Aufmerksamkeit und Achtsamkeit und Raum und Zeit für Nähe. Es gibt nur sehr wenig Verbindung eigentlich, wahre Verbindung.
Sie hörten den vierten und letzten Teil von Sabine Nicolais Reihe Menopause – Reset des Lebens. Redaktion Monika Kalcic. Die Reihe finden Sie auch im Radiokolleg Podcast auf UF Sound und überall, wo es Podcasts gibt. Und um Verbindung, Gemeinschaft und Gefühle geht es auch im nächsten Beitrag, wenn auch etwas anders. 4 Wochen Fußball vergehen, manche WM-Songs bleiben aber für Jahrzehnte. Doch warum funktionieren manche dieser Lieder weit über den Schlusspfiff hinaus, während andere rasch vergessen werden? Ein Beitrag von Berit Pöchhacker und Lea Thuron, zusammengearbeitet mit Hans Greuß.
Wir hören Ricky Martin mit La Copa de la Vida, den offiziellen FIFA World Cup Song aus dem Jahr 1998. Der Song wurde für die Fußballweltmeisterschaft in Frankreich komponiert. Bis heute werden extra dafür Popsongs produziert. Wir gehen der Frage auf den Grund, was einen WM-Song aus- bzw. zu einem erfolgreichen Stück macht.
Es sind immer die melodischen Einfälle, die auf den Refrain hinarbeiten. Der Refrain muss einfach sein, muss ganz klar strukturiert sein. Er muss in der Gehirnemotion erhalten bleiben. Also einen guten Popsong, den ich vor 40 Jahren gehört habe, unter gewissen Umständen, bei einer Party oder erste Liebe oder was auch immer, der ist mir heute noch in Erinnerung. Und ich glaube, wenn ein Song das erreicht, ja, dann ist er ein guter Song.
Christian Kolonowitz ist ein österreichischer Produzent, Dirigent und Komponist. Er gilt als einer der einflussreichsten Mitgestalter des Austropop. Kolonowitz produzierte neben österreichischen Interpreten wie Wolfgang Ambros, Reinhard Fendrich, Ludwig Hirsch und SDS internationale Stars wie Plácido Domingo und José Carreras. Manche Popsongs verfügen zwar durchaus über komplexe melodische Strukturen, man denke da beispielsweise an Freddie Mercurys wohl bekannteste Sporthymne der Welt, We Are The Champions, die bis heute von Fans aufgrund ihrer Komplexität mehr schlecht als recht, aber stets euphorisch gegrölt wird. Oft gilt aber, wie bei Ricky Martin, eher das Prinzip der Einfachheit. Go, Ijo, alle, alle, alle. Go, go,
bewegt sich alles im Fünftonbereich, also im Grunde im Kinderliedbereich. Ne? Und ich glaube, dass gewisse Produzenten auch ganz bewusst mit Kinderliedmelodien arbeiten. Dann eben diese Einfachheit dieser Bläserphrase, die dann übernommen wird vom Chor, von dieser Unisono-Gemeinschaft. Das spielt auch eine große Rolle. Diese Chöre sind ja meistens unison, gibt es keine Mehrstimmigkeit, vollkommen uninteressant. Gerade einmal ein Terzerl drüber, so Mariazell-Terz haben wir früher gesagt. Das gibt es überall.
Die Einfachheit vieler Melodien, die uns besonders ergreifen, nimmt also durchaus Anleihen aus Kinderliedern oder auch aus der Volksmusik. Von Domingo und Carreras habe Christian Kolonowitz gelernt, gelungene Melodien sollen in erster Linie einprägsam sein und zu Herzen gehen. Hier der italienische Schlager Meraviglioso, den der Produzent mit Carreras herausgebracht hat. Meraviglioso, ma come non t'accorgi. Auch heute gibt es in vielen Popsongs sehr einfache Melodien, die sofort ins Ohr gehen.
Zum Beispiel das neue WM-Lied von Shakira, das hat einen Refrain, der hat nur einen Ton. Das ist wenig, aber dadurch, dass der Rhythmus rundherum so genial gearbeitet ist, ist das absolut erträglich und vor allem ist es singbar. Und schon singt man in der Masse. Dann muss er diese Urgefühle des Menschen irgendwie ansprechen. Dieses Blöken, dieses ich will jetzt mitsingen, dieses oh, hey, oh, hey, oder was auch immer. Ne?
Das ist etwas, was man ja dann vor dem Spiel gemeinsam singt. Und mit Stolz natürlich, in Verbundenheit mit den Fans, die ja auch mitsingen. Ist auch ein Stück weit Verbundenheit dann natürlich, ja.
So fühlt Martin Stranzl. Er zählt zu den erfolgreichsten österreichischen Fußballern seiner Generation. Der gebürtige Burgenländer absolvierte 56 Länderspiele für Österreich und stand bei der Heim-Europameisterschaft 2008 im Kader des Nationalteams. Ein entscheidender Faktor erfolgreicher Melodien ist also ihre Mitsingbarkeit. Kleine Tonräume und wiederkehrende Textzeilen sorgen dafür, dass tausende Menschen im Stadion oder Millionen vor den Bildschirmen sofort einstimmen können. Die Informationsverarbeitung beim Hören der meisten Menschen findet vor allem in der rechten Gehirnhälfte statt. Diese ist für ganzheitliches Erfassen, Intuition und Spontanität zuständig. Man hört tendenziell auf den emotionalen Grundcharakter von Stücken. Und wenn man diese Stücke in persönliche Kategorien einordnen und mitsingen kann, nimmt man sie bereits beim ersten Mal hören positiv wahr.
Musik wird sehr von Emotionen getragen und Fußball auch. Fußball ohne Emotionen kann ich mir persönlich gar nicht vorstellen. In jedem Stück, in jedem Text, in jeder Rhythmik, in der Musik sind einfach Emotionen dabei. Bei einem löst es Trauer aus, beim anderen löst es Freude aus. Bei mir geht es mehr um die Tonalität, dass man schon Gänsehaut oder eben auch Trauer, Freude ausruft.
Um noch einmal auf La Copa della Vida zurückzukommen, dieser Song macht es ja auf eine sehr kluge Art und Weise. Nämlich im Community Singing kennen wir die Methode, jemand singt vor und alle singen nach. Das ist ein ganz uriges Phänomen, das eigentlich aus dem religiösen Bereich kommt, der Vorsänger und die Gemeinde, die antwortet. Und bei La Copa della Vida ist es inszeniert im Song, ja? Dieses Vorsingen und Nachsingen.
In den letzten Jahren versucht man, schon im Studio das Stadion mitzuproduzieren und zu suggerieren, dass jetzt schon 100.000 Menschen emotionalisiert sind und begeistert singen. Invictus in Europa, Invictus in America. Neben der Melodie sind auch andere musikalische Parameter sehr relevant dafür, dass ein WM-Song gelingt, so etwa die Rhythmik.
Vom Anfang an, vom allerersten Song in Uruguay 1930 hatte der Rhythmus eine ganz wesentliche Bedeutung. Also es ist immer ein mitreißender, sehr motorischer Rhythmus.
Das ist Harald Huber. Er ist Musikwissenschaftler, Komponist und Pianist und ist im österreichischen Musikrat als Initiator der Wiedererweckung des österreichischen Jazzpreises tätig.
Es gibt manche WM-Songs, die sind balladesk angelegt. Die sind so auf, ja, wir gehören alle zusammen und wir schwenken jetzt früher mal die Kerzen, dann die Feuerzeuge, jetzt die Handys. Aber in letzter Zeit finde ich keine Balladen, sondern es ist immer dieser Abtempo. Heute sagt man dazu Reggaeton-Rhythmus. Also du hast immer Bum, Tschukam, Bum, Bum, Tschukam, Bum, Tschukam, Bum. Uruguayo campeones de América y del mundo. Esforzados atletas que acaban de triunfar. Wenn man sich die Geschichte dieser WM-Songs anschaut, dann beginnt die Geschichte mit der inoffiziellen Hymne Uruguayos Campeones 1930. Und da hat es schon eine Bezugnahme gegeben auf einen damals in Uruguay bekannten Tango mit dem Titel La Brisa. Und dieses bekannte Lied wurde umgearbeitet, neu textiert und wurde zu dieser ersten Hymne. Después de haber bebido la copa de amargura. Da habe ich dieses lateinamerikanische Element natürlich sehr stark. Interessant ist, dass aber man eigentlich meistens auf internationale Strömungen Bezug nimmt. Manches Mal kommen regionale und lokale Klangfarben sehr stark herein, aber es ist doch für ein internationales Publikum. Das hat man sehr schön gesehen 1962. Da fand die Weltmeisterschaft in Chile statt. Aber es war ausnahmsweise eigentlich kein lateinamerikanischer Rhythmus, sondern es war der in den späten 50er Jahren und Anfang der 60er Jahre noch immer weltweit bekannte Rock'n'Roll.
In Chile wollte man damals mit diesem Rockabilly-Song den Weltgeschmack würdigen. Generell versuchen WM-Songs bis heute den Spagat zwischen Zeitgeist und Tradition, zwischen Globalität und Lokalität. Doch wie ernst ist es den Produzentinnen der Songs mit der Repräsentation von lokaler Musikkultur? Wird kulturelle Vielfalt gefeiert oder, wenn überhaupt, folkloristisch vermarktet?
Also um etwas folkloristisch zu vermarkten, müsste man überhaupt mal einen respektvollen Bezug zur Folklore eines Landes aufbauen. Wir kennen alle das Beispiel Südafrika und Waka Waka von den Golden Sounds aus Kamerun. Das wurde gnadenlos benutzt. Von der Geschichte her ist es ein Song, eben der in Kamerun entstanden ist, 1986 veröffentlicht. Und im zweiten Teil des Songs kommt dann dieses Waka Waka, das dann für diesen WM-Song verwendet wurde.
Seit der Ausrichtung der WM durch die FIFA werden die offiziellen Songs von großen internationalen Stars gesungen. Die FIFA selbst hat dabei, gemeinsam mit WerbepartnerInnen, maßgeblichen Einfluss. Vermarktungsmöglichkeiten spielen die entscheidende Rolle. Man beschließt alles über das Image, das das Turnier vermitteln soll, bis hin zu den KünstlerInnen, die das Turnier international repräsentieren. In der gesamten Produktion wird auch wenig dem Zufall überlassen. Oft
merkt man die Planung am Reißbrett von vorne bis hinten.
Den Versuch, Emotion strategisch zu planen, der wird immer gemacht im Studio. Ich glaube, in der Popmusik geht es ja in erster Linie nur um Emotion.
Aber wie kommen WM-Songs bei denen an, die doch sehr maßgeblich bei dem ganzen Turnier beteiligt sind, den Spielern? Dazu noch einmal Ex-Nationalspieler Martin Stranzl.
Ehrlich gesagt, von all den EM- oder WM-Songs, die ich verfolgt habe oder wo ich auch dabei war, blieb eigentlich nur einer hängen. Und das auch nur, weil ein Mannschaftskollege den als Einstandslied gesungen hat. Das war von Shakira Waka Waka. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, ist mir jetzt nicht wirklich ein Song in Erinnerung geblieben.
Auch die Fußballlegende Hans Krankl kann auf Anhieb keinen WM-Song nennen. Der gebürtige Wiener erzielte 34 Tore in 69 Länderspielen und wurde mit seinem Treffer beim legendären Sieg Österreichs über Deutschland bei der Weltmeisterschaft 1978 zur Fußball-Ikone. Fußballspieler bekommen rund um die Spiele also gar nicht immer die aktuellen Songs mit, sie messen der Musik aber doch eine sehr große Bedeutung bei. Hans Krankl meint, Fußball ohne Musik sei für ihn
undenkbar. Beides muss sein. Muss. Tag und Nacht. Außer wenn man schläft. Fußball ist mein Beruf geworden und Musik ist meine Leidenschaft.
Und Martin Stranzl dazu?
Die Musik ist halt immer dabei und ja, könnte mir gar nicht ohne vorstellen.
In vielen der teilnehmenden Länder gibt es mittlerweile oft eigene Songs für die WM. In Österreich hat dieses Jahr Cheftrainer Ralf Rangnick den Auftrag für einen motivierenden Song gegeben. Er bat Paul Pizzerra um einen WM-Song. Alle, alle.
You may have Taylor Swift, but we've got You've got Kendrick Lamar, but we've got You may have Britney, bitch, we've got You may have Riley Reid, we've got
Häufig greift man aber auch auf mittlerweile altbewährtes zurück. In Österreich gibt es neben der Bundeshymne sogar so eine Art heimliche Hymne.
Unsere Hymne ist leider Gottes sehr fad, weil wenn man sich die italienische anschaut, wie die Italiener mitsingen, das war was für mich. Das wäre was für mich. Die Italiener brüllen die Hymne mit, das ist das Schönste, was es gibt. Unsere Hymne ist leider zu leise, zu bedächtig. Reinhard Fendrich, Heim vom Austria, ist viel schöner wie unsere Hymne, weil unsere Hymne ist eine Fahrt.
Tolles Lied, ich kann es aber davor auch schon, also unabhängig davon, ob ich unten auf dem Platz bin oder so, sondern ich mochte es vorher auch, weil es viel Inhalt ist und weil es einfach immer wieder Gänsehaut hervorruft. Ja.
Ich bin der Opfer, du mein Scham, so wie der Wasser teuerwärts rinnt und stell ich uns zu hören, fast wie die Tränen von einem Kind, wird auch mein Blut auf einmal schnell.
Und vielleicht hören Sie jetzt auch den Refrain weiter vor dem inneren Ohr. Das war der letzte Teil der Serie Fußball und Musik, heute gestaltet von Berit Pöchhacker und Lea Turon in Zusammenarbeit mit Hans Greuß. Redaktion Astrid Schwarz. Und das war's für heute mit dem Radiokolleg.